nicht jede Krise ist eine 10 von 10, sage ich mal, wie die Pandemie.
Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und heute sprechen wir über die Zukunft der Arbeitswelt. Ein Thema, das in unserer VUCA-Welt viele Unternehmer und Führungskräfte umtreibt. Was bleibt von Arbeit, wie wir sie kannten und was muss sich radikal verändern? Dieser und einigen anderen Fragen gehen wir heute auf den Grund mit unserem heutigen Gast, Dr. David Bausch. Hallo lieber David und herzlich willkommen in unserer Leadership Lounge.
Hallo lieber Thorsten, schön bei euch zu Gast zu sein.
David, in meiner Vorbereitung habe ich viele Begriffe, Titel über dich gelesen. Du bist Autor, Speaker, Unternehmer, HR-Profi für lebenslanges Lernen und Transformation und Impulsgeber zur Zukunft der Arbeitswelt. Welcher dieser Begriffe beschreibt dich am besten?
Ja, ich glaube einfach Mensch. Das passt an der Stelle und ist ja ein wunderbarer Aufhänger für unser Gespräch. Nein, also ich würde mich jetzt nie als der ganz klassische HR-Profi überhaupt beschreiben. Ich würde mich am ehesten noch als Organisationsberater, als Organisationsentwickler, da ist natürlich, steckt ganz viel HR-Wissen drin, keine Frage. Aber das ist so der Kern, der mich ausmacht und für den ich auch morgens immer gerne aufstehe.
Mhm. Neben der Arbeitswelt der Zukunft hast du dich in den letzten Jahren auch intensiv mit den Schattenseiten der Digitalisierung, Stichwort digitaler Stress, beschäftigst. Da berätst du Organisationen auch an den Schnittstellen aus Transformation, Kultur, Gesundheit. Vor gut zwei Wochen, am 16. Februar, hast du dein neues Buch vorgestellt mit dem provokanten Titel »Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten«. Was war der Moment, in dem du wusstest, diesen Titel muss ich genauso setzen?
Das ist eine ganz spannende Frage, die ich leider so auflösen kann, dass sie total, total unbefriedigend wahrscheinlich ist für deine Neugier, denn streng genommen war es die zweite Wahl an der Stelle. Ich bin mal, und wir werden ja auch sicherlich über die Big Five of Human Work sprechen, darum geht es ja im Kern, und mit einem ähnlichen Begriff, nämlich The Big Five for Future, bin ich mal ins Rennen gegangen, weil ich dachte mir, das ist auch schön so proaktiv nach vorne. Und jetzt kennst du sicherlich von John Chalecki The Big Five for Life. Und das hat natürlich dann auch ein paar markenrechtliche Themen, die damit hergehen. Und deswegen war relativ schnell klar, das wird nichts an der Stelle. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeschärft. Und ich bin ja dann doch ein Freund, auch der ja provokante Titel, wie du es gesagt hast, auch Mark, mein erstes Buch hieß ja Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Das war jetzt noch provokant in der Light-Version, glaube ich. Und jetzt reiße ich die Arbeitswelt gewissermaßen in Gänze ab. Aber ich glaube einfach, dass der Titel macht Neugier und ich hoffe, dass ich möglichst viele Erwartungen auch erfüllen kann, die darin die Leute natürlich auch reinprojizieren.
Ja, wunderbar. Aber bevor wir in die Tiefen deines Buches einsteigen, lass uns zunächst auch noch mal einen kurzen Blick auf deine Karriere werfen. Wenn du deinen Karriereweg in einem Buch mit drei Kapiteln erzählen müsstest. Wie heißen diese drei Kapitel?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde den ersten tatsächlich als Rückschritt für Fortschritt beschreiben. Auch fast schon philosophisch an der Stelle. Was meine ich damit? Mhm. Ich bin, und jetzt gehe ich ganz weit zurück, mal eine Ehrenrunde gedreht in der Schule. Und man versteht das Leben ja immer hinterher am besten. Und damals in der Phase war das natürlich ein Weltuntergang. Seine Freunde waren plötzlich ein Jahr weiter. War jetzt auch nicht gerade der coolste, wenn man irgendwie von oben irgendwie runterkam. Später in den späteren Schuljahren war man cool, wenn man von oben runterkam. In der sechsten Klasse war das eher so, naja, hast es nicht geschafft. Aber rückblickend war das für mich ein absoluter Gamechanger für meine Entwicklung, glaube ich. Ich hätte, glaube ich, den gesamten Werdegang, über den wir sprechen, nicht ansatzweise so hinlegen können, wenn ich nicht diese Ehrenrunde gedreht hätte an der Stelle. Das hat mir für meine Entwicklung, ich war ein ganz schüchterner Typ früher, glaube ich, wirklich ganz gut getan. Also deswegen, das wäre das erste Kapitel, wie ich es wahrscheinlich beschreiben würde. Das zweite, The Big Stage, nenne ich es jetzt mal, habe ich gerade geklaut aus einem Vortrag, den ich regelmäßig gehalten habe zum digitalen Stress, in dem ich eben sage, ich habe während der Pandemie promoviert und jetzt ist es in der Forschung ja immer so, man pickt sich da seine Forschungslücke raus und die ist auch ganz, ganz kleinteilig und das, was man da an Praxisempfehlungen rausleiten kann, ist jetzt nie so wirklich riesengroß, weil man halt so kleinteilig unterwegs ist. Aber jetzt habe ich über digitalen Stress, oder wie in der Forschung Technostress heißt, geforscht und dann kam die Pandemie und plötzlich war dieses Thema komplett im Fokus der Menschen. Das heißt, es ist was passiert, was ganz selten passiert, dass ja gewissermaßen die Praxisnachfrage die Forschungsgeschwindigkeit überholt hat an der Stelle. Und das hat quasi das Thema digitaler Stress in so eine, ja, auf diese Big Stage gehoben und ja, mir dann auch irgendwie die Bühne geebnet für weitere Schritte an der Stelle. Und der dritte Step, also wir sind jetzt schon von, wenn die erste wahrscheinlich so 2006 oder 2007 war, dann sind wir jetzt 2020 und dann wäre der dritte Schritt, glaube ich, tatsächlich ja, so letztes Jahr, dieses Jahr, und den würde ich dann nennen, mir kommt tatsächlich so ein bisschen der Begriff vom Buch Das Ende der Arbeitswelt in den Kopf, weil ich mich seit dieser Zeit sehr stark ganzheitlich beschäftige, kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal bestimmt drauf, warum ich so von dieser digitalen Stress-Thematik jetzt auf die ganze Arbeitswelt schaue, aber seit dieser Zeit gucke ich da eigentlich ganz, ganz generalistisch drauf und deswegen ist das ein ganz neuer Blick auf die Arbeitswelt und würde diese Phase 3 gewissermaßen ganz gut beschreiben.
Jetzt hast du während deinem Studium ja schon sehr früh den Schwerpunkt Personal auch gelegt. War das für dich von Anfang an das Ziel, ins Personalmanagement einzusteigen? War das die berufliche Zukunft oder was war der Auslöser?
Also ich habe mich zwar immer schon für die Themen interessiert, aber ich glaube, ich war in den anderen Sachen auch einfach viel zu schlecht. das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also ich glaube, so Controlling oder auch VWL, so sehr es mich interessiert hat irgendwie, aber das war alles mir zu zahlengetrieben damals. Heute gucke ich da ein bisschen anders drauf. Aber dann war das so, weil ich dachte, okay, das hat was mit Menschen zu tun. Das ist ja der Satz, den man immer hört, das erzählen mir meine Studenten auch immer, wenn ich frage, warum habt ihr diese Option hier gewählt? Aber ich habe dann tatsächlich sehr, sehr schnell durch einen ganz tollen Lehrbeauftragten, also gar kein Professor, Lehrbeauftragten, ein Gefühl bekommen, wie wichtig HR in Organisationen ist und dass es eigentlich ein Dreh- und Angelpunkt für Wertschöpfung sein kann. Wenn wir jetzt Porters Wertschöpfungskette angucken, dann ist das ja nicht so für HR. Aber er hat mich davon überzeugt, wie wichtig das tatsächlich ist und spätestens ab dem dritten, vierten Semester war ich dann wirklich ein echter Fan von dem Schwerpunkt und habe ihn dann auch durchgezogen mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Interesse.
Okay. Wir haben das, den Überbegriff die Arbeitswelt als Thema ja schon genannt. Was war in diesem Zusammenhang dein Aha-Moment, dass du wirklich darauf auch den Fokus legst? Kam es aus der Wissenschaft heraus? Kam es aus der Praxis heraus? Waren es eigene Erfahrungen?
Ich glaube, es war eine Mischung aus allem. Also ich baue mal gerade die Brücke so 3 Jahre zurück, ziemlich genau, ein bisschen mehr sogar. Ich hatte meine Dissertation vollständig abgeschlossen 2022 und dann sagte mein Doktorvater, also na gut, das Ding wird halt keiner lesen. So, nicht, weil sie so schlecht ist irgendwie, sondern weil es halt eine Dissertationsschrift ist. Es ist halt sehr viel Statistik, sehr viel Quellen etc. pp. Und er sagte, wenn du dieses Wissen mit der breiten Masse teilen möchtest, dann musst du halt ein populärwissenschaftliches Buch schreiben. Kein Lehrbuch, sondern wirklich populärwissenschaftlich. Und ich habe erstmal total gesagt, nee, auf keinen Fall. Fand den Gedanken dann aber doch irgendwann immer charmanter und habe dann dieses Buch, was wir als erstes besprochen haben, also Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt, geschrieben und das hat eine schöne Resonanz erzielt. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich erinnere mich jetzt gerade, das war, glaube ich, unser erster Kontaktpunkt auf der Buchpremiere damals. In der Folge hat es medial wirklich eine schöne Resonanz erzielt und dann auch bei vielen Organisationen, wo ich eingeladen worden war. Aber ich wurde halt immer aus dem BGM, aus dem Gesundheitsmanagement, aus dem Health Management, so wie es auch immer heißt, jeweils eingeladen. Und ich merkte dann, und ich bin ja von Haus aus eben Organisationsentwickler, ich hatte es gesagt, das trifft es am ehesten, und gucke eben zwangsläufig ganzheitlich auf Themen drauf. Und wenn ich dann immer aus dem Health Management eingeladen worden bin, habe ich gesagt, naja, wenn wir hier aber wirklich präventiv über die digitale Stressbelastung reden wollen und über die wirksame digitale Zusammenarbeit im hybriden Zeitalter, dann müssen wir da wirklich ganzheitlich drauf schauen. Dann müssen wir schauen, was hat das mit Führungsverhalten zu tun? Was hat das mit den organisationalen Rahmenbedingungen zu tun, mit der Kultur zu tun? Und das hat mich auf Dauer dann wirklich sehr frustriert, weil ich gemerkt habe, die Unternehmen meinen es zwar gut, aber so dieser ganzheitliche Blick, und wir werden sicherlich darüber sprechen, dass das auch total schwer ist in der Umsetzung, aber es ist einfach total wichtig, dass man diesen Blick gewinnt, weil es bringt dir nichts, wenn sie mich einladen für einen Workshop an der Stelle, aber die Führungskraft maximal digital stressend ist, weil sie 24/7 die Leute erreichen möchte, am besten noch privat über WhatsApp und so weiter und so fort. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in einer Nacht im November 2024 da wirklich sagte, dieses Silo-Denken in dem Feld, das ist ja nicht nur das Einzige, sondern das haben wir in ganz, ganz vielen anderen Themen. Und das war so gewissermaßen die Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fange ich an, jetzt richtig den Blick noch breiter, als ich ihn zuvor schon hatte. Und ich dachte, ich hätte ihn auch schon breit, aber dann habe ich eben auf ganz, ganz viele Felder das ausgeweitet und gemerkt, dass da sehr, sehr viele wechselseitige Abhängigkeiten und Wechselwirkungen insgesamt sind.
Mhm. Neben den Aufgaben als Autor, als Organisationsberater hast du ja auch noch deine Aufgabe, deinen Job im Bereich Learning und Transformation bei einer großen Bank. Dann bist du Gründer, Geschäftsführer von Digi2Place. Dort arbeitest du viel zum Thema Stress und Transformation. Was ist in all den Themen dein Grundantrieb? Ist es die Neugier? Ist es der Ärger über Missstände? Oder ist es eine echte Sorge um die Menschen?
Da, glaube ich, ist es tatsächlich eine Mischung aus allen Punkten ein Stück weit. Ich will die zwar gar nicht gewichten, was da der unbedingt der stärkste Antrieb ist, aber was auf jeden Fall ein wichtiger ist, ist tatsächlich das Bedürfnis der Gesellschaft ein Stück weit auf meine Art und Weise etwas zurückzugeben. Ich könnte jetzt auch sagen, ich bin engagiere mich irgendwie im örtlichen Fußballverein als Fußballtrainer, wäre auch schön, nur nicht für die Kinder wahrscheinlich. Also von daher, ich gucke, wie kann ich denn mein Wissen irgendwie teilen? Deswegen schreibe ich diese Bücher, deswegen komme ich im Podcast und versuche irgendwie einen Beitrag zu leisten. Das klingt jetzt ganz, ganz edel irgendwie. So edel soll es gar nicht klingen, aber ich habe halt schon das tiefe Bedürfnis, dass ich diese Arbeitswelt irgendwie prägen kann, dass ich helfen kann, dass Menschen sich in ihr besser zurechtfinden. Und ich habe das vielleicht noch zum Hintergrund, das hat mich nämlich auch in die Forschung letztlich getrieben. Ich habe eine mir sehr nahestehende Person im Verwandtenkreis, die ein absoluter Digitalisierungskritiker ist. Schon vor 10 Jahren, als das alles so losging und wirklich gesagt hat, also ohne das war alles besser, also die klassischen Aussagen, die man da so hört. Und ich habe wirklich große Ängste gespürt, dass alles digitaler wird und dass die Person damit nicht mehr klarkam. Das hat mich ja damals dann in die Forschung geführt, weil ich verstehen wollte, was macht die Digitalisierung mit den Menschen? Und um eben letztlich dieser Person zu helfen, weil ich habe immer sehr rational mit der geredet und habe gesagt, ja guck mal, jetzt brauchst du jetzt nicht mehr in deine Bankfiliale fahren, du kannst einfach das von damals jetzt von zu Hause quasi vom Computer, heute natürlich alles mobile, machen und das spart dir so viel Zeit oder du brauchst keinen Atlas mehr, du kannst jetzt Google Maps nutzen, also die ganzen rationalen Argumente. Ich habe aber gemerkt, dass ich damit, den Atlas nutzt die Person wirklich nicht mehr mittlerweile, da sind wir weitergekommen, aber vieles, vieles andere ist nach wie vor sehr, sehr analog und in die Bank fahren, für einen Kontoauszug drucken immer noch. Und ich habe halt gemerkt, mit diesen rationalen Argumenten komme ich nicht weiter. Und über meine Forschung habe ich verstanden, was es mit Menschen macht, diese Digitalisierung, welche Belastung es erzeugt. Und ich habe bisher zum Glück einiges Feedback bekommen, dass das in den letzten Jahren auch wirksam war, dass durch dieses Wissen, was ich habe und durch das Teilen, dass ich es schaffe, Menschen eine Stimme zu geben, wie sie eben in dieser Arbeitswelt sich dann besser auch zurechtfinden können. Und dass ich eben Führungskräfte helfe, ein besseres hybrides Arbeitsumfeld zu schaffen, was sich letztlich dann auf die Leistung ja auswirkt, weil wir haben ja eine große Leistungsdebatte in unserer Gesellschaft, gerade in der Politik. Ich glaube, wenn es da gelingt, gerade so die ältere Generation, die vielleicht ein bisschen fremdelt mit der Digitalisierung, will das nicht ausschließlich auf diese Altersgruppe überführen, aber es sind häufig die, die ich am meisten begegne, dann gelingt es mir hoffentlich möglichst häufig, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, und dadurch dann die Zeit, die man im Job verbringt, die ja ganz, ganz vieles anteilig an unserem Leben, damit angenehmer, schöner, produktiver und leistungsfähiger zu gestalten.
Im Rahmen deiner Forschung und auch deiner Promotion an der Universität Koblenz-Landau hast du dir auch die Themen Innovations- und Change-Management vorgenommen. Welche eine Sache verstehen Unternehmen aus deiner Wahrnehmung beim Thema Veränderung systematisch falsch?
Also ich glaube, was man hier als sehr, sehr gutes Beispiel nehmen kann, ist, dass Widerstand ein stets negativ konnotierter Begriff ist. Dabei ist Widerstand ja im Endeffekt ein sehr gutes Zeichen, dass sich hier was verändert, dass hier wirklich ein innovativer Schub kommt gewissermaßen. Also es gibt ein ganz altes Zitat von Peter Schumpeter, dem Urvater des Innovationsmanagement. Ich kriege es jetzt nicht ganz, ganz exakt im Wortlaut zusammen, aber es geht so in die Richtung, selbst die kleinste Innovation hat einen Beharrungswiderstand in sich. Also das Zitat ist über 100 Jahre alt, das ist irgendwie so 1906 oder so geschrieben. Und das zeigt einfach, keine Innovation ohne Widerstand an der Stelle. Und wenn wir keinen Widerstand hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch keine echte Innovation. Und deswegen ist ein echter Widerstand eigentlich ein Zeichen, ey, hier ändert sich was, und das hat echt einen Einfluss, weil hätte es das nicht, dann würden die Leute da alles hinnehmen an der Stelle. Und gleichzeitig kann dieser Widerstand ja ein absoluter Quell der Inspiration sein, der sagt, oh, hier sind wir auf dem falschen Weg, oder hier sind wir genau richtig an der Stelle. Also da an die Basis reinzuhören und was dieser Widerstand uns eigentlich sagen möchte, da kann man ganz, ganz viel Positives draus ziehen, was uns dann fürs Innovationsmanagement total von Mehrwert sein kann. Und ich glaube, das ist noch, was viele Organisationen tatsächlich falsch verstehen. Und es geht darum, ja, Widerstand, den müssen wir ja bedingungslos überwinden. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht.
Da sind wir ja auch schon mitten in deinem Thema Veränderung. Lass uns gemeinsam auf dein Buch schauen. Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Was meinst du mit Ende an dieser Stelle konkret? Ist es das Ende von Routinen, das Ende von Sicherheit, das Ende von Hierarchien oder auch das Ende eines bestimmten Mindsets?
Also ich glaube, die ersten beiden Punkte, die würde ich mitgehen, also das Ende von Routinen und Unsicherheit oder von Sicherheit, sagen wir es so rum. Ob es jetzt das Ende von Hierarchien beispielsweise ist, das glaube ich tatsächlich weniger, weil wir erleben gerade eher so einen Rückschritt, gerade in dieser Zeit. Und ich glaube, ich muss jetzt mal einen Satz mehr ausholen, damit man das, glaube ich, gut einfängt. Wenn wir auf die letzten 6 Jahre schauen, so mal Beginn von der Pandemie an, dann haben wir in dieser Zeit ganz, ganz viele Krisen erlebt. Man spricht ja auch gerne vom Zeitalter der Polykrisen. Und per Definition sagt man, eine Krise jagt quasi die nächste, die überlagern sich, dadurch verstärken sie sich auch noch. Ich mache im Buch ein Kapitel auf, wo ich genau das versuche mal zu skizzieren und zu sagen, okay, nicht jede Krise ist eine 10 von 10, sage ich mal, wie die Pandemie. Oder wenn wir jetzt ganz jüngst in den Nahen Osten schauen, der Flächenbrand, der wirklich mal zum echten Flächenbrand wird gerade, was ja schockierend ist, wenn man da die Nachrichten sich anschaut. Aber dann haben wir natürlich auch andere Krisen, die vielleicht eine 8 von 10 sind oder eine 7 oder eine 9 von 10, okay. Aber die Dichte an Krisen trotz alledem in den letzten 6 Jahren ist ja gewaltig gewesen. Und das macht was mit einer Gesellschaft, weil alles, was wir im Privaten erleben, das nehmen wir natürlich auch mit in den Job rein. Und was wir im Job haben, was uns belastet, das nehmen wir mit raus. Das heißt, hier ist so gar nicht mehr die harte Trennung an der Stelle, gerade seit wir in dieser hybriden Arbeitswelt angekommen sind. Früher war das noch ganz gut möglich, weil da war ich im Büro, da war mein Arbeitsumfeld, und dann war ich zu Hause, war mein privates Umfeld. Aber jetzt, wo beides verschwimmt, verschwimmen auch die Grenzen, was ich mitnehme an der Stelle. Und das führt zu so einer durchaus latenten Change-Müdigkeit, auch ein immer besser erforschtes Feld, dass man eben, wie der Begriff schon sagt, veränderungsmüde ist. Und die Veränderungen in Organisationen, die werden ja auch immer schneller. Also die Veränderungszyklen werden kürzer, wir müssen uns immer häufiger verändern, immer mehr reorganisieren. Gerade jetzt in den Zeiten, wo wir seit 3 Jahren in einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sind. Wenn ich mit Menschen spreche, dann sagen die mir ganz häufig, ja, wir müssten da eigentlich viel proaktiver mit umgehen, aber wir sind einfach erschöpft, wir sind platt, die letzten Jahre waren einfach echt ziemlich anstrengend, und das kann ich teilen, und jetzt würde ich mich nicht als chronisch veränderungsmüde beschreiben, aber die letzten Jahre waren schon ziemlich wild.
Ja.
Und wenn ich dann über ein Thema spreche, was wir jetzt, du hast es kurz angeschnitten, ich noch gar nicht, aber wenn wir jetzt noch sagen, die KI-Revolution, da kommt ja noch eine Veränderung auf den Arbeitsmarkt, die so gewaltig ist. Und wir wissen seit jetzt ganz, ganz vielen Jahren, was das mit den Jobs macht, was das mit den Profilen macht, mit den Kompetenzanforderungen und so weiter und so fort. Da gibt es ja eigentlich eine ziemlich eindeutige Studienlage. Es werden Millionen von Jobs verschwinden, aber die Studien sagen auch allesamt, es werden wahrscheinlich ähnlich viele Jobs auch entstehen an der Stelle. Die haben halt ein ganz anderes Kompetenzset und wir können nicht einfach matchen und sagen, okay, der den Job da verloren hat, der macht einfach den neuen Job. Das wird so leicht nicht gehen. Auch da ist die Change-Müdigkeit ein Thema, weil wir müssten ja viel proaktiver uns mit dieser Sache beschäftigen. Und wenn es nur ist, dass wir langsam anfangen, unsere Prompting-Skills quasi aufzubauen und ein Gefühl zu bekommen, wie arbeitet denn eine KI, wie kann ich sie optimal steuern und so weiter. Aber ich erlebe eher ja, dieses Abwartende, dieses Verhaltende, was halt ein Symptom dieser Change-Müdigkeit ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man diese Krisen, diese Change-Müdigkeit, aber auch der Beginn der KI-Revolution, der ohnehin einfach ganz, ganz viel verändert, wenn man all das zusammenfasst, dann hat man ganz viel, was sich in den letzten Jahren geändert hat oder gerade im Bruch ist. Und jetzt habe ich über einen Faktor noch gar nicht gesprochen und den würde ich durchaus auch als Krise bezeichnen, nämlich die zweite Amtszeit von Donald Trump. Wenn der mal wieder irgendwelche Zolltafeln hochhält, dann zittern ja ganze Strategieabteilungen jeder Organisation und die Frage ist, oh Gott, wie sollen wir das dann überleben? Das heißt, und da baue ich die Brücke wieder zu deinem Anfangsstatement, ich glaube, es ist das Ende auch vor allem dieser Sicherheit, der Planungssicherheit und wie wir als Organisationen damit umgehen können. Und jetzt wird es ganz spannend. Ich habe ganz oft den Begriff Krise verwendet und jetzt ein Satz, den dein Banker dir bestimmt auch schon mindestens einmal im Leben gesagt hat, in der Krise musst du investieren. Auf keinen Fall das Depot verkaufen oder was du sonst irgendwie da an Finanzprodukten hast. Das ist so der Standardsatz, den jeder Banker irgendwie in der ersten Woche lernt, mehr oder weniger. Ich überspitze das jetzt. Aber da ist ja was Wahres dran. Das können wir auch wunderbar auf Organisationen übertragen. Denn in Krisen empfiehlt es sich auch nicht zu sagen, okay, jetzt sparen wir bei den Menschen. Und trotzdem machen es Organisationen zwangsläufig an vielen Stellen, nicht alle, aber sie fallen in so ein regressives Verhalten. Und das kennen wir aus der Individualpsychologie ganz gut. Da fallen Menschen auch in alte Verhaltensmuster zurück, wenn sie unter Stress und Druck und Belastung gerade gesetzt werden. Also ich kenne das ganz, ganz persönlich selbst. Die letzten Wochen waren enorm körperlich anstrengend, weil natürlich du hast am Anfang viele berufliche Tätigkeiten genannt, ich schaffe die im Alltag immer ganz gut unter einen Hut zu bringen, aber jetzt gerade in den ersten Januarwochen rund um die Buchpremiere war es schon sehr, sehr viel. Was hat gelitten? Das Muster, dass ich eigentlich fleißig Sport mache, was zu kurz gekommen ist. Die Ernährung hat auch gelitten, was ich auch sonst versuche besser zu machen und wir können jetzt über viele Sachen auch noch reden. Ich bin jetzt zum Glück kein Raucher, sonst hätte ich wahrscheinlich auch wieder mit dem Rauchen angefangen, aber das kommt erstmal aus der Individualpsychologie an dieser Stelle. Und Organisation, und das spiegeln mir auch ganz, ganz viele sehr intelligente Menschen, die auch so einen Blick auf Organisationen richten und die sagen, wir haben jetzt ganz, ganz viel auch dieses regressive Verhalten, dass wir sagen, okay, mehr Kontrolle, mehr Komplexität, mehr Prozesse, am liebsten auch noch hier alle zurück ins Office, also Return to Office ist ja ein ganz, ganz großes Thema in vielen Organisationen. Und das ist alles ein Versuch, gewissermaßen ein Pflaster, was auf eine Herausforderung organisational geklebt wird, an diese Unsicherheit ein Stück weit einen Griff dran zu bekommen. Weil man will natürlich irgendwie die Performance der Menschen wieder ein Stück weit stärken und sie zur Performance bringen. Also da sind wir wieder bei der Diskussion rund um die Leistungskultur, die wir eingangs schon mal besprochen hatten. Ich glaube aber, dass das tatsächlich der falsche Ansatz ist, weil es eben genau auch das Gegenteil ist von in der Krise musst du investieren. Sondern gewissermaßen verkaufen wir in der Krise hier an der Stelle alles. Wir verkaufen unser Vertrauen, unsere gute Zusammenarbeit an der Stelle für kurzfristige Erfolge. Und das Schlimme ist, wir werden tatsächlich kurzfristig dadurch auch produktiver. Also die Peitsche rauszuholen und in der Krise die Menschen anzutreiben, führt erstmal dazu, dass tatsächlich kurzfristig auch Produktivitätsgewinne zu verzeichnen sind. Die Frage ist ja eher langfristig dann, was mache ich, wenn wir über diesen kurzfristigen Horizont hinausschauen? Entweder habe ich meine Leute dann so kaputt sich arbeiten lassen, weil der Druck so hochgefahren worden ist Oder sie sagen, okay, nee, das mache ich jetzt gar nicht mehr mit. Ich suche mir einen neuen Arbeitgeber. Und dann habe ich wieder Thema Fachkräftemangel, Nachbesetzung und so weiter und so fort. Also das ist was, was ich gerade auch sehr, sehr stark in Organisationen beobachte.
Ja, prima. An deinen Ausführungen, dem Beispiel und allem, was du eben aufgezählt hast, sieht man ja auch klar deinen ganzheitlichen Ansatz. Darüber plädierst du ja auch in deinem Buch, dass eben hier die Arbeitswelt neu gedacht werden muss, um eben diese Silos aufzubrechen. Jetzt hast du ja auch in deiner Karriere in den letzten rund 10 Jahren in einer deutschen Großbank Konzerncharakter gearbeitet. Hast du denn in deinen Forschungen auch einen Blick in den deutschen Mittelstand geworfen, in herstellende Industrien, um dort auch mögliche Unterschiede wahrzunehmen?
Ja, das war zwar nicht der Hauptaspekt, den ich thematisiert habe oder den ich mir immer angeguckt habe, aber natürlich kamen auch solche Profile und solche Strukturen darin vor. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Feld. Also gerade die Konzern- und Finanzwelt oder Versicherungswelt, in der ich ja beheimatet bin, das ist ja was sehr, sehr Abstraktes an der Stelle. Und ich habe immer eine große Leidenschaft gehabt für eben produzierende Unternehmen, wo man wirklich auch ein haptisches Gut im Zweifel hat, wo man dann auch ganz stolz sagen kann, das haben wir jetzt hier produziert.
Ja, weil am Ende sind das ja auch kulturell enorme Unterschiede. Die Arbeitspakete sind anders, die Arbeitsbeschreibungen sind anders, Verantwortungen sind anders. Das ist dann schon ein ganz anderes Umfeld. Du hast es vorhin erwähnt, in deinem Buch beschreibst du sinngemäß die Big Five of Human Work mit den Überschriften moderne Führung, mentale Gesundheit, Vielfalt und Inklusion, Lernen und Entwicklung, sowie eben das Thema Unternehmenskultur. Warum genau diese 5 und was passiert, wenn eins davon fehlt?
Ja, eine schöne Frage. Und vielleicht muss ich ganz, ganz wichtig nochmal jetzt den Zuhörern die Frage stellen. Na, haben sie jetzt bei jedem gedacht, machen wir was? Und jetzt sind wir schon in der neuen Arbeitswelt angekommen. Das ist ja so der vereinfachte Schluss an der Stelle. Und den versuche ich ja im Buch auch zu widerlegen, um eben diese Wechselwirkung einfach sehr, sehr deutlich zu machen. Weil natürlich macht fast jede Organisation, gerade ab einer gewissen Größe, hat dann ihre Referenten und macht in diesen Feldern was. Das ist ganz, ganz klar. Aber was ich immer wieder merke, und das ist tatsächlich ein Nachteil dieser großen Konzerne, ist, dass so größer man wird, desto mehr entstehen natürlich auch so bekannte Silos. Und gerade kleinere Organisationen haben da echt einen Vorteil, weil die qua ihrer Größe ganzheitlich auf gewisse Themen drauf gucken, weil die Verantwortlichkeiten, die Zuschnitte dann einfach bei einer Person liegen und die, sage ich mal, Leadership-Qualifizierung und Organisationsentwicklung irgendwie beides aus einer Hand denken muss an der Stelle. Und das ist ein großer Punkt, der ganz wichtig ist. Jetzt hast du gefragt, warum diese 5? Und ich lasse mich auf jede Diskussion ein, ob jetzt einer sagt, für mich sind es jetzt 4 oder für mich sind es 6, für mich sind es diese 5 und man sieht ja schon dadurch, dass ich auch so Doppelbegriffe genommen habe, wie Vielfalt und Inklusion beispielsweise, dass die Tür aufmacht zu sagen, warum sind es nicht 6 an der Stelle? Ich finde, 5 ist eine sehr, sehr griffige Zahl und diese 5 machen für mich einfach ein Framework, ein Rahmen, der sehr, sehr gut den Menschen quasi, wenn du den Menschen in den Fokus in die Mitte stellst, dann sind diese 5 Faktoren eben das, was ihn umgibt gewissermaßen oder was ihn beeinflussen kann. Und deswegen fand ich sie sehr, sehr passend und griffig in dieser Auswahl.
Ja, wunderbar. 5 ist Trumpf. Du weißt ja, unser Kundenklientel ist sehr stark im Mittelstand geprägt, herstellende Industrie, Automobilzulieferer. Wenn du nun in unserer Welt zu einem CEO beispielsweise im Maschinenbau gehst und 2 Stellhebel aus dem Buch geben dürftest. Welche wären das und woran merkt man nach 3, 4, 5 Monaten, dass es wirkt?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, auf die ich auch nicht die lehrbuchartige Beraterantwort habe, weil vieles tatsächlich einen längeren Zeithorizont braucht. Ich versuche es aber trotzdem mal, mich so der Antwort zu nähern an der Stelle. Also zunächst einmal fordert mich die Frage dahingehend heraus, dass ich von den Feldern, die ich alle gleichermaßen wichtig halte, ein bisschen was rausziehen müsste. Und wenn ich was rausziehen muss, dann würde ich mir tatsächlich die beiden, du hast jetzt nach zwei gefragt, Führung und Kultur rausziehen. Mhm. Ersteres ist deutlich leichter noch zu beeinflussen als zweiteres, kommen wir wahrscheinlich gleich dazu. Und gerade wenn du sagst, irgendwie Zeithorizont 3 bis 4 Monate. Führungskräfte haben einen ganz, ganz entscheidenden Hebel in Organisationen, im Positiven wie im Negativen. Der wunderbare Hans Rusinek hat bei mir im Buch das Kapitel über Kultur geschrieben und da aber auch den Satz gesagt, weil seine Frau irgendwie Psychotherapeutin ist und hat gesagt, hier, bei ihr sitzen ganz viele Leute, die nur deswegen sitzen, weil sie schlechte Chefs haben. Und der Satz hat auf LinkedIn eine schöne Diskussion entfacht, was aber zeigt, glaube ich, dass das durchaus der Satz nachvollziehbar ist für einige Menschen. Und das ist jetzt ein Negativbeispiel auf der anderen Seite und das kennen wir, glaube ich, alle, weil jeder von uns hat mal hoffentlich eine Führungskraft gehabt, die wirklich gut war und die dann wirklich es geschafft hat, Menschen zu empowern, dass die wirklich über sich hinausgewachsen sind. Und wenn da das Feld moderne Führung eben, wenn wir damit jetzt anfangen, gucken, wie wollen wir moderne Führung denn gestalten an der Stelle, dann ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese vermeintlich weichen Faktoren ins Zentrum zu rücken, dass man hier eben ein anderes Bewusstsein für bekommt, weil die werden ja ganz, ganz oft einfach belächelt. Im Zweifel sagt man, wenn wir Zeit dafür haben, dann investieren wir in diese weichen Faktoren, dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen und so weiter und so fort. Aber ich werbe immer dafür und das auch tatsächlich auch bei vielen Top-Managern, diese weichen Faktoren als Investment zu sehen. Weil so wie so eine Art Sparplan muss man sich vorstellen. Wenn ich früh anfange und irgendwie jeden Monat kontinuierlich 100 Euro rein investiere, dann werde ich zur Rente irgendwie ein schönes Sümmchen da haben an der Stelle. Das habe ich vielleicht nicht, wenn ich erst hinten raus irgendwie ganz, ganz viel großes Geld reinlege. Das heißt, es geht um dieses Kontinuierliche. Und da zitiere ich im Buch ja auch ein Beispiel von Simon Sinek, der wunderbar sagt, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, hier, wir wollen jetzt eine tolle Figur bekommen und wir gehen einmal irgendwie am Wochenende 10 Stunden ins Fitnessstudio. Und was sehen wir, wenn wir in den Spiegel danach schauen? Kein Erfolg. Wenn wir aber das über 3-4 Monate machen und nur 20 Minuten irgendwie, oder sagen wir mal 40 Minuten, dreimal die Woche trainieren, so, dann werden wir wahrscheinlich schon deutlich mehr sehen an der Stelle. Das heißt, es braucht gar nicht dieses einmal große Big Bang-Ereignis, was aber viele halt glauben, von wegen, ja, wir machen ein Team-Offsite, wir machen ein Sommerfest, was auch immer, sondern es ist viel häufiger total relevant, auf die kleinen Interaktionen, die kleinen Kontaktpunkte im Alltag zu schauen und dort quasi gute Führung erlebbar zu machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ohne den jetzt, also wir könnten ihn ja noch stundenlang ausführen, aber der Vollständigkeit halber, und vielleicht gehen wir gleich nochmal tiefer, mache ich an der Stelle erstmal einen Cut. Der zweite Punkt ist, Kultur, hatte ich gesagt, da wird es tatsächlich schwer mit den 3 bis 4 Monaten, wobei natürlich auch Führungskräfte hier und ein CEO natürlich ein sehr großer Treiber sein können von einem kulturellen Wandel, wenn das Commitment dafür da ist und sie das selber vorleben. Das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Es gibt ganz viele, die sagen, ja, Kultur, wie verändert man Kultur? Und das ist wirklich der ganz schwere Punkt. Kulturentwicklung dauert, also so lehrbuchmäßig würde man sagen, 3 bis 5 Jahre. Jetzt kommt aber, wie gesagt, auf die Größe einer Organisation an und in kleinen Organisationen ist das sicherlich auch schneller möglich. Aber jetzt muss man überlegen, was ist Kultur eigentlich? Kultur ist immer ein Spiegel des Verhaltens, des gelebten Verhaltens. Und Kultur ist nicht, dass wir sagen, wir machen jetzt irgendwie ein Event, dass wir irgendwie eine Fehlerkultur etablieren und danach haben wir alle eine Fehlerkultur. Das ist natürlich Quatsch. Sondern eine Fehlerkultur wirklich als kultureller Baustein, den habe ich dann, wenn Leute bei mir in einer Organisation Fehler machen können, weil das Teil des Lernprozesses ist an der Stelle. Es gibt diesen wunderbaren Satz aus der Systemtheorie, Verhältnisse prägen Verhalten. Und wenn ich eben als Organisationsentwickler versuche, Verhältnisse in einer Organisation zu schaffen, die ein gewisses Verhalten wiederum nach sich ziehen, dann ist das wieder, dann bin ich beim Punkt Spiegel des Verhaltens, dann ist das organisationale, kulturelle Verhalten. Und wenn wir in dieser ganzen Leistungsdebatte, in der wir ja gerade sind, die zitiere ich jetzt gerne mal, weil im Endeffekt geht es immer ums Business, es geht immer darum, wie können wir performant werden. Und viele Organisationen haben ja auch gerade diesen Antrieb von wegen, ja, hier High-Performance-Culture und wie kommen wir dahin? Dann geht es darum zu sagen, wie schaffe ich Verhältnisse, dass eine performante Leistung überhaupt möglich wird. Und sich diese Rahmenbedingungen in einer Organisation anzuschauen und da tiefer reinzugehen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und dann wird über den Zeitverlauf, wird auch die Kultur performanter werden. Aber es ist nichts, was sich in wenigen Wochen verändern wird, sondern das braucht seine Zeit.
Lass uns bei dem Thema moderne Führungskultur bleiben. Was ist denn aus deiner Wahrnehmung heraus in diesem Zusammenhang eine traditionelle Führungskultur und was ist eine moderne Führungskultur? Worin unterscheiden sie sich?
Also ich versuche es mal nicht zu absolut, aber doch absolut genug, damit man es sehr plastisch irgendwie sich vorstellen kann. Ich habe mal von einer sehr, sehr kompetenten Person eins auf den Deckel bekommen, weil ich im Gespräch bei ihr zu generalistisch das Ganze, glaube ich, formuliert habe. Aber daran lässt sich, was ich jetzt erläutere, finde ich einmal am einfachsten erklären. Wir kommen in Deutschland historisch geprägt aus einem sehr transaktional geprägten Führungsverständnis. Jetzt muss man sagen, was bedeutet das konkret gesagt hier? Ich tausche quasi meine Arbeitsleistung gegen mein Gehalt am Monatsende und im besten Fall dann noch irgendwie den Jahresbonus. Und alles war darauf abgezielt, von wegen tausche Leistung gegen Geld. Wir haben immer mehr jetzt einen Anteil, der es aber erforderlich macht, transformationaler zu führen. Das heißt, dass dieses Tauschgeschäft weniger wird, sondern die Motivation der Menschen durch intrinsische Aspekte deutlich stärker getrieben wird, durch Sinn, durch eine visionäre Führungskraft, durch Beziehungen im Team, aber auch zur Bindung an die Organisation. Und das erfordert natürlich eine ganz, ganz neue Art zu führen. Jetzt habe ich diese Pole so ein bisschen gegenübergestellt. Ich möchte aber die Randbemerkung machen, natürlich gab es auch früher transformationale Anteile und es wird auch heute immer wieder auch transaktionale Anteile brauchen. Also man stelle sich mal vor, irgendwie in der Bundeswehr, da könnte wahrscheinlich niemals transformational geführt werden, sondern da ist halt, einer macht die Ansage und die anderen folgen. Aber in vielen, vielen anderen Organisationen wird dieses transformational Geführte, dieses Sinngetriebene, dieses Gemeinschaftliche viel stärker als dieses ich mache das jetzt nur fürs Geld. Gerade dieser Wechsel in der Generation ist hier ein ganz, ganz großer Treiber, weil die junge Generation, die fordert eben viel mehr diese sinngetriebenen Tätigkeiten. Das macht es für viele Organisationen, gerade für viele Führungskräfte, deutlich schwerer. Aber das vergleicht es oder lässt es immer ganz, ganz plastisch gegenüberstellen, wenn ich es eben transaktional und transformational als Beispiel nehme.
Aber an der Stelle auch mal ganz provokant gefragt, ist diese humane Arbeitswelt nicht auch ein Luxusbegriff, den man sich am Ende nur leisten kann, wenn das Geschäft gerade gut läuft?
Ja, ich mag diese provokante Frage, weil da entsteht eigentlich die beste Dynamik in solchen Gesprächen. Ich würde sagen, auf keinen Fall, weil das eine schließt das andere nicht aus. Also warum sollte quasi eine menschlichere Arbeitswelt denn weniger produktiv sein? Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du jetzt in den Sport guckst, dann wird letztlich immer eine hervorragende Leistung immer das Ergebnis sein aus einem guten Wechsel aus Anspannung und Entspannung. Und diese ganzen humanen Faktoren, die ich quasi für die Arbeitswelt versuche zu skizzieren, die helfen natürlich, dass diese Phasen der Anspannung oder diese Phase der Entspannung überhaupt erst möglich werden. So, man kann natürlich wirklich, in den Punkt hatten wir schon mal vor ein paar Minuten, sehr, sehr stark die Leute mit der Peitsche irgendwie durch die Organisation treiben. Wie gesagt, das wird kurzzeitig funktionieren, aber auf lange Sicht nicht. Und wir haben so viele Beispiele aus verschiedensten Ecken, die einfach zeigen, wie Menschen zur absoluten Höchstleistung auch kommen können, wenn das Umfeld stimmt, in dem sie wirken.
Du hast vorhin ja in der Einleitung auch einen Begriff gewählt, Polykrisen. Wir stecken wieder in einer krisenvollen Zeit. Und da höre ich auch in so manchen Gesprächen die Unternehmer, die dann sagen, wir brauchen weniger Gefühle, wir brauchen mehr Performance. Was antwortest du? Und wo gibst du ihnen vielleicht auch sogar teilweise recht?
Also diese, wir brauchen weniger Gefühle, da gebe ich ihnen dahingehend recht. Ich habe da letztens echt drüber nachgedacht, als ich einen spannenden Artikel gelesen hatte, da ging es darum, um Authentizität am Arbeitsplatz. Ich bin erstmal pro Authentizität, weil ich glaube, wir arbeiten in der Regel mit sehr intelligenten Menschen zusammen und die merken, wenn ich jetzt unauthentisch bin. Das merken die relativ schnell. Aber der Artikel ging so weit, dass er sagte, Menschen, die überauthentisch quasi agieren, die quasi einfach drüber sind, ich sag's mal so platt, und jedes kleine Thema ihrer Individualität nach außen kehren, das kann natürlich dann auch so ein Stück weit den Prozess lähmen, weil man dann einfach über jeden, ich sag's mal sehr spitz, über jeden Pups irgendwie diskutiert und alles berücksichtigen muss an der Stelle. Das wiederum, da würde ich sagen, jetzt auf deine Frage der Emotionen überführt, da würde ich sagen, braucht es ein Stück weit ein gesundes Maß. Aber im Endeffekt haben Emotionen einen ganz, ganz großen Wert in Organisationen. Und man muss den Emotionen auch Raum geben. Ich meine, wir beide kennen ja den großartigen Tobi Kämmerer an der Stelle. Grüße gehen raus an unseren Lieblingsmoderator im hessischen Radio an der Stelle. Ja. Und ich habe ja bei ihm unter anderem meine systemische Organisationsentwicklerausbildung gemacht, beziehungsweise bei seinem Kollegen Tom Esche, den wir auch beide kennen und schätzen. Aber genau. Tobi hatte einen Tag gestaltet und da ging es genau um Emotionen letztlich, wie die quasi zu nutzen sind. Und man stelle sich das vor, in seiner ganzen Radio-Professionalität, wenn er über Emotionen redet, war natürlich ein Feuerwerk der Emotionen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das hat halt einfach gezeigt, wie in Veränderungsprozessen, wie wichtig dort auch Emotionen sind und denen auch Raum zu geben. Das ist, glaube ich, was, wo man dann auch sagen muss, wenn du das komplett kappst, weil du jetzt gesagt hast, zu viel Emotionen und so, wenn du das komplett kappst, dann erstickst du, glaube ich, auch ein Stück weit die Kultur deiner Organisation. Das heißt, das würde ich auf keinen Fall empfehlen.
Okay. Seit Corona hat sich ja unsere Arbeitswelt und auch in der Führung enorm viel verändert. Ja, es ist eine hybride Arbeitskultur mit remoter Führung geworden. Viele sind im Homeoffice und man hat auch nicht mehr den Kollegen wirklich Tür an Tür. Viele Kritiker sagen an der Stelle, die Bindung sinkt, Kultur verwässert, Nachwuchs lernt weniger. Was ist dein ehrliches Urteil und welche unbequemen Regeln braucht gute hybride Führung?
Also zunächst einmal ist mein ehrliches Urteil, dass ich deiner These zustimmen kann. Also die Kultur leidet durch ein hybrides Setting an vielen Stellen, was aber vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das hybride Setting meistens schlecht gemacht ist. Jetzt haben wir natürlich das Forschungsfeld irgendwie Führen auf Distanz, das gibt es jetzt schon seit den 80er Jahren an der Stelle und ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt mit Hybrid Leadership beispielsweise ausgestalten oder meinen. Aber man muss festhalten, dadurch, dass, und das ist so eine Erkenntnis, die ich im ersten Buch aufgearbeitet habe, diese Pandemie ging ja so schnell für uns, also war eine Ewigkeit für uns in der Gesundheitsthematik, aber was da an Wandel und Veränderung kam, war so schnell. Und das hat dazu geführt, dass Organisationen erstmal ihre Existenz sichern mussten. Das war ja für alle ganz, ganz herausfordernd. Und man ist dann in dieses hybride Fahrwasser so reingekommen, hat sich irgendwie seinen Weg gebahnt. Aber ob das jetzt wirklich der wirksamste und der gesundeste Weg ist, um all die Punkte, die du gerade genannt hast, dass die nicht hinten runterfallen, das bezweifle ich. Ich glaube, sie fallen hinten runter. Und warum fallen sie hinten runter? Also wenn du jetzt die Kultur nimmst, weil die Kontaktpunkte fehlen, weil die menschlichen Beziehungen darunter leiden. Es ist einfach so, dass wenn man sich früher in der Kaffeeküche getroffen hat, das hat was gemacht mit der Beziehung zu den Menschen. Das kann ein Teams-Call nicht komplett abfedern, meiner Meinung nach.
Ja.
Und deswegen, auch wenn mir, ich begegne immer wieder Unternehmen, die sagen, bei uns bist du full remote. Ich glaube, dass die dann auch viel dafür tun, dass es trotzdem ein Zugehörigkeitsgefühl gibt. Aber ich glaube, ein guter Mix aus Präsenz und Homeoffice ist absolut notwendig, damit man auch eine kulturelle Komponente in der Organisation haben kann, weil sonst leidet sie wirklich. Jetzt hast du auch das Thema Lernentwicklung angesprochen, dass auch das leidet. Auch da würde ich sagen, dass das stimmt, wobei ich da die Einschränkung machen würde. Ich weiß gar nicht, ob Leiden der ganz richtige Begriff ist, sondern wir haben einfach einen ganz, ganz großen eine ganz große Veränderungsgeschwindigkeit in diesen Feldern, dass wir eigentlich nicht mehr ganz hinterherkommen und dass es sich deswegen so ein bisschen anfühlt, als sinkt die Qualität. Dabei ist vermutlich eher das Problem, dass wir einfach in diesem Lerngeschwindigkeitstempo, was wir vielleicht konditionell über viele Jahrzehnte gewohnt waren, heute nicht mehr tragfähig sind. Weil wir wissen ja, im Zeitalter der KI-Revolution verändert sich so viel. Die Veränderungszyklen, gerade seit der Pandemie, die sind gewaltig gewesen. Mhm. Also das sind alles Punkte, wo ich unterschreiben würde, was du gesagt hast in deiner oder in deiner Eingangsfrage. Jetzt ist natürlich die Frage auch gewesen dann, wie kann man so ein hybrides Setting besser gestalten, dass es, dass es eben all das ein Stück weit abfängt. Ich glaube, ich habe ein paar Punkte an der Stelle schon gesagt. Ich glaube, über die Fragestellung könnten wir eine ganz eigene Folge aufnehmen. Deswegen lass es mich auf ganz, ganz wenige Punkte versuchen mal zu reduzieren, wohl wissend, dass ich da keinen Anspruch jetzt auf Vollständigkeit in dieser Antwort haben kann. Ich glaube, wann immer Menschen zusammenarbeiten, braucht es menschliche Interaktion. Es beginnt bei so ganz banalen Punkten, die viele Organisationen in der Pandemie auch für sich genutzt haben. Auch wenn sie beispielsweise nicht in einem agilen Umfeld gearbeitet haben, kann man sich ja solche agiler Methoden bedienen. Beispielsweise, dass man sagt, okay, wir machen morgens ein Daily. So um 9 Uhr, 15 Minuten. Und es muss gar nicht fachlich sein. Also jetzt aus der agilen Logik heraus würde ja jeder seine Sprintthemen vorstellen, was er jetzt irgendwie heute zu tun hat irgendwie und so weiter, finde ich an der Stelle auch nicht hilfreich. Aber wenn du dir vorstellst, Organisationen arbeiten fast nur remote und die sehen sich dann gar nicht. Die kommen nicht mal diesen Moment, dass sie zusammenkommen und am Montag fragen, und wie war die Woche oder wie war das Wochenende und so weiter. Oder dass sie am Freitag kurz auseinandergehen irgendwie, bevor sie alle ins Wochenende gehen. Also Touchpoints zu schaffen, wo man quasi als Team auch zusammenwächst. Und gerade wenn man viel remote arbeitet, dann auch wirklich regelmäßig für solche Präsenztage oder halt Events zu sorgen, dass das Team Vertrauen zueinander aufbaut. Wir müssen uns im hybriden Setting noch mal mehr aufeinander vertrauen können, weil wir die Leute nicht sehen. Deswegen wollen ja viele Führungskräfte die Leute wieder ins Office holen, weil sie die dann sehen, weil sie die dann vermeintlich besser steuern können. Aber die Frage ist, muss ich sie alle so hart steuern, wenn ich ihnen vertraue? Also da ist ja das Stichwort Anwesenheit versus Präsenz oder präsenthaft sein. Ich kann ja auch, wenn ich hybrid arbeite oder voll remote, kann ich ja auch präsent in meinen Themen sein, ansprechbar, jederzeit erreichbar, in einem gesunden Rahmen natürlich und muss dafür nicht zwangsläufig im Büro sein, wo dann quasi die Anwesenheit erforderlich ist an der Stelle. Also das sind so ein paar Punkte. Wir könnten da jetzt in der Diskussion, glaube ich, eine Stunde weitersprechen, aber du hast bestimmt noch ein paar andere Fragen und vielleicht baue ich das eine oder andere noch an der Stelle ein.
Ja, am Ende ist auch Produktivität nicht nur an der Präsenz im Büro zu messen.
Absolut.
Ein Thema, was mir noch wichtig ist, allein aus meiner täglichen Arbeit heraus, ist der Bereich Unternehmenskultur. Du schreibst, dass dieses Thema top-down vorgelebt werden sollte. Jetzt bist du auch als Arbeitnehmer in einem rein deutschen Unternehmen tätig. Aber wir leben in einer sehr globalisierten Welt und die Eigentümerstrukturen von vielen Unternehmen sind sehr komplex. Viele einst traditionelle deutsche Unternehmen gehören angelsächsischen Investoren oder chinesischen oder indischen Eigentümern. Da sind gravierende kulturelle und hierarchische Unterschiede, vor allem auch im Hinblick auf Führung. Wie bewertest du diese Situation und welche ganz konkreten Empfehlungen kannst du hier einem obersten Führungsgremium aussprechen?
Ja, das ist ein ganz, ganz valider Punkt an der Stelle. Und also vielleicht fange ich mal an der Stelle so an. Es gibt in der Regel nie die eine Organisationskultur. Es wird auch in egal ob das jetzt rein deutsch geprägte Organisationen sind oder welche, die halt eine entsprechende Eigentümerstruktur haben, wie du sie gerade skizziert hast. Es ist immer im Endeffekt, sind es immer viele kleine Subkulturen, die im besten Fall eine möglichst große Überschneidung haben miteinander und dann quasi die Kultur bilden, die quasi so eine Organisation ausmacht. Im schlechtesten Fall sind sie so weit auseinander, die Subkulturen, dass du dann keinen einheitlichen Kern hast gewissermaßen. So, und so ist es natürlich auch, wenn ich jetzt mal da drauf gucke, dass du, wenn du dir vorstellst, du hast halt Eigentümer, die ein Stück weit aus Amerika kommen, die bringen natürlich ganz andere kulturelle Komponenten rein. Und nicht selten werden Organisationen natürlich auch überfordert kulturell, wenn dann quasi ein ganz anderer Wind, sage ich jetzt mal, da einkehrt an der Stelle. Ich glaube, dass das aber per se erstmal nicht schlecht sein muss, denn es ist ja nicht so, dass unsere deutsche Kultur die richtige Kultur ist. Ich glaube, das sollte uns eigentlich allen klar sein an der Stelle. Wir haben, die deutsche Kultur hat sicherlich, wenn man das überhaupt so sagen kann, sicherlich Facetten, auf die wir sehr, sehr stolz sein können und die uns, glaube ich, auch gut erkämpft sind über viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Aber wir haben auch viele Punkte, wo ich sage, oh, da wäre ich, finde ich, hilft uns manchmal eher so ein bisschen angelsächsische, amerikanische Kultur. Also ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Umgang mit Fehlern. erlebe ich in Unternehmen, die jetzt quasi aus Amerika kommen, ein Stück weit besser, auch nicht flächendeckend, aber da ist, da kommen diese ganzen Fuck-Up-Nights. So hast du vielleicht auch noch so ein bisschen Erinnerung, die gab es da mal so einen Trend vor 10 Jahren, also dass sich dann quasi ein CEO auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, hier, das war mein größter Fehler, daraus habe ich gelernt. Sollte ja so ein Stück weit dieses Thema Fehlerkultur in Organisationen etablieren. Jetzt ja. Ist das natürlich so leicht nicht, eine Kultur zu verändern, da können wir gleich nochmal gerne reingehen, aber dieser Umgang mit Fehler ist in Amerika einfach ein ganz anderer, als das jetzt in Deutschland ist, und das ist, glaube ich, was, wovon wir eine Menge lernen können. Auf der anderen Seite, und das ist dann vielleicht nochmal das Extrembeispiel auf der anderen Seite, ich habe eine gute Freundin, die hat in der Schweiz promoviert und lebt da auch noch, arbeitet da auch noch, und die hat mir wirklich gesagt, das war mir vorher gar nicht so bewusst, die Schweizer sind ja so höflich und nett, also ich überspitze das jetzt, es gibt da sicherlich auch Unterschiede, aber ich habe es dann tatsächlich auch an vielen Stellen gemerkt, die sind so überfreundlich und die sagen dir gar nicht, die sagen dir gar nicht so direkt, wenn die was nicht stört, sondern die formulieren das dann alles ganz, ganz, ganz wohlig und angenehm und freundlich und so, und manchmal, und sie hat gesagt, aus der deutschen Kultur heraus, und die ist, wie gesagt, nicht so hart, wie das jetzt vielleicht in der amerikanischen Welt ist, ihr merkt, ich überspitze das jetzt gerade, weil man kann nicht, das kann man das gar nicht so pauschal auf ein Beispiel zuspitzen, aber dann wird es plastischer. Da hat sie gesagt, sie wünscht sich eigentlich, dass ihre Führungskraft mal Tacheles mit ihr redet. Ich überspitze das jetzt auch. Und sagt sie, warum kann sie nicht einfach mal sagen, was sie an meiner Arbeitsweise stört? Und sie verpackt das immer so, ich will mich da auch entwickeln. Also will heißen, wir haben hier ganz große kulturelle Unterschiede, aber wir können ja gucken, okay, was kann uns denn bereichern als Organisation an der Stelle? Und ich glaube, im Endeffekt, und da hole ich mal ein Stück aus, Kultur ist immer ein Spiegel des gelebten Verhaltens an der Stelle. Und wenn wir uns über das Verhalten in einer Organisation Gedanken machen, egal ob das jetzt angelsächsisch geprägt ist oder wo auch immer, du hast auch in dich reingebracht, dann können wir über dieses Verhalten auch die Kultur bestimmen. Jetzt schulde ich dir noch trotzdem eine Antwort. Was würde ich einem CEO empfehlen an der Stelle? Ich glaube, diese Person für einen etwaigen Kulturwandel zu gewinnen, den ich denn möchte, ist unerlässlich, wenn man den Kulturwandel vorantreiben möchte. Weil wenn der nicht dafür ist, der CEO, und da geht es nicht so, dass er das duldet irgendwie, wenn da Leute sagen, wir kämpfen für eine andere Kultur oder wir wollen hier eine andere Kultur etablieren. Die Duldung alleine reicht nicht. Wenn man wirklich eine kulturelle Veränderung erzielen möchte, dann wird das meiner Überzeugung nach nie ohne Top-Management-Commitment und das gute Walk-the-Talk auskommen. Das heißt, der CEO muss immer die Veränderung auch sein, die er sich selber wünscht in der Kultur. Und das ist was nicht ganz leicht ist, wo man aus seinen alteingesetzten Mustern und Glaubenssätzen auch mal raus muss an der Stelle. Da braucht es eine gute Begleitung, da braucht es einen guten Coach, der einem auch Reflexionsfläche bietet, um eigene Muster und blinde Flecken zu erkennen. Aber das ist ein Weg, der total wichtig und auch spannend sein kann für die persönliche Entwicklung, egal ob man jetzt CEO ist oder normaler Mitarbeiter.
Ja, vielen Dank. Wenn du jetzt heute als Organisationsberater in ein Unternehmen kommst und ein Führungsteam siehst, woran erkennst du in 10, 15 Minuten, ob dort eine moderne Arbeitswelt real ist oder ob es nur ein Poster an der Wand ist?
Das ist eine sehr, sehr spannende Beobachtung, die mal schneller, mal weniger schneller möglich ist. Also man erkennt es an vielen Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel einmal, war ich relativ frisch in einer Managementrunde zu Gast, remote. Ich war zugeschaltet, alle anderen Führungskräfte auch. Und dann sagte der die oberste Führungskraft, schwärmte von einer Person, die am letzten Freitag, das war so Montagmorgen, und am letzten Freitag irgendwie bis 19 Uhr, 19.30 Uhr im Büro war. Und da ist dann auch diese Führungskraft gegangen irgendwann, und sie sagte das zu der Führungskraft, die wohl verantwortlich war für diesen Mitarbeiter, und sie sagte, oh, der XY, der ist ja hier bis 19.30 Uhr oder vielleicht sogar länger hat er gearbeitet Freitag hier, was ein Fleißiger, was ein Top-Performer. Und ich habe danach mir diesen Top-Manager zur Seite genommen und habe mal gesagt, ich habe das jetzt so wahrgenommen, aber sagt die Länge, wie lange man im Office ist, wirklich etwas über die Performance aus oder über die Leistung, die diese Person erbracht hat? Vielleicht ist er ja auch erst um 12 gekommen, wissen wir ja in dem Moment gar nicht. So, ja. Sondern es war ein harter Glaubenssatz im Sinne von, wer gerade freitags im Büro ist, dann noch irgendwie möglichst lange, der muss ja bestimmt was ein Top-Leister sein an der Stelle. Das war was, wo ich sehr schnell erkannt habe, welche Glaubenssätze hier vorherrschen. Und über diese Glaubenssätze bekommt man dann einen ganz guten Eindruck. Also Hans Rosingek, den habe ich ja schon mal zitiert, hat mal von einem Beispiel erzählt, wo er relativ schnell gesehen hat, die Firma wollte, dass Frauen mehr Verantwortung übernehmen, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Und dann schilderte er, dass er relativ schnell am Anfang eines Meetings gemerkt hat, dass wenn dann der Top-Manager gesagt hat, hier, wer schreibt heute das Protokoll, die Männer immer direkt auf die Frauen gezeigt haben. Das heißt, die Frauen waren eigentlich nur damit beschäftigt, Protokoll zu schreiben. Dabei ist natürlich nicht möglich gewesen, dass die sich so richtig intensiv in die Diskussion einbringen. Und das hat dann auch eine Menge ausgesagt über die Art und Weise, wie man dort Vielfalt und auch Frauen in entsprechenden Positionen auch leben möchte, also die Haltung, die Kultur. Und sonst merkst du es, und da nochmal auf mich zu kommen, meine eigenen Erfahrungen, du merkst es an ganz, ganz vielen Kleinigkeiten. Du merkst es, wie viele Leute werden in CC gesetzt in einer E-Mail, sichern sich Menschen ab. Ja, in Deutschland, gerade in dieser Phase der Unsicherheit, werden halt irgendwie 6 Leute in CC gepackt, weil das Thema irgendwie sie vielleicht peripher tangiert an der Stelle. Aber ja, müssten die es eigentlich wissen? Nein, wird dann irgendwann die Frage aufgemacht, von wegen, ja, du warst ja in CC, hast doch gesehen. Ja, als ob wir das alles lesen könnten, irgendwelche Kettenmailverläufe, wenn wir jeden Tag 150 Mails oder mehr bekommen, funktioniert natürlich nicht an der Stelle. Aber über solche Punkte, wer in Meetings spricht, wie wir kommunizieren, wie wir Leute anreden. Es gibt Organisationen, die schreiben nicht mal Hallo und Tschüss, sondern die schreiben halt einfach nur ganz schnell, hier, schick mir das XY. All das sind so kleine Punkte, wo man merkt, wie steht's um das kulturelle Miteinander in einer Organisation.
Ja, wertvoller Input. David, so langsam kommen wir zum Schluss unseres Gespräches. Lass uns noch mal über mögliche Takeaways, konkrete Routinen sprechen. Welche 3 konkreten Empfehlungen, Routinen, Takeaways kannst du Führungskräften mit auf den Weg geben, um eben eine moderne Kultur oder eben die Arbeitswelt der Zukunft aufzubauen?
Also ich beginne mal damit, mit was wir gerade geendet haben, nämlich Kultur ist immer ein Spiegel des gelebten Verhaltens. Und wenn ich als Führungskraft auch eine kulturelle Veränderung erzielen möchte, und gegeben ist natürlich das Top-Management-Commitment, darüber haben wir gesprochen, dann sollte ich damit anfangen, letztlich diese Veränderung auch selber zu sein. Das ist, glaube ich, der ganz wichtige Schritt. Das heißt, wenn ich möchte, dass Leute, dass wir hier eher eine Fehlerkultur haben, dann sollte ich als Führungskraft anfangen, meine eigenen Fehler zu teilen und zu sagen, ey, daraus habe ich das gelernt, das war echt blöd von mir, und damit einen Raum zu öffnen. Ich nenne das Ganze im Buch Shifting Baseline. Als Führungskraft habe ich wirklich die Möglichkeiten, so Basislinien Stück für Stück zu verschieben, weil ich das, was gesagt werden darf, ein Stück weit mitbestimme. Ich kann dir ein ganz plastisches Beispiel geben. Ich hatte eine Führungskraft, die hat 2017, 18 muss es gewesen sein, angefangen, weiße Sneaker zu tragen in einem Bankenumfeld. Heute total selbstverständlich, damals aber so relativ neu, und das hat mich dann auch ermutigt, dass ich mich getraut habe, auch weiße Sneaker zu tragen in einem Bankumfeld. Damit hat er quasi eine Grenze, was möglich ist, einfach erweitert. Das ist jetzt ein ganz plastisches Beispiel. Aber eine Führungskraft bestimmt diesen Raum, weil sie eben zeigt, was möglich ist, über was gesprochen werden darf, über welche Themen wir sprechen. Darf ich als Führungskraft Emotionen auch zeigen? Das ist der Punkt, wo wir über Toby Kemmerer gesprochen haben. Ich sage ja, unbedingt. Führungskräfte sind ja auch nur Menschen. Das heißt, was sie vorleben, werden sie ein Stück weit auch in einem gewissen Verhalten auch zurückernten. Ich habe mal eine Führungskraft, hat mal im Team ihren eigenen Burnout quasi geteilt, wie sehr sie da unter der Arbeitslast gelitten hat und dass sie das dann entsprechend in den Burnout getrieben hat. Ihr war gar nicht bewusst, dass im Team ähnliche Belastungszustände herrschten. Und dadurch, dass sie aber darüber gesprochen hat, hat sich das Team ermutigt gefühlt, auch darüber zu sprechen. Das heißt, es wurde möglich, es war ein Raum da an der Stelle. Das ist, glaube ich, so ein erstes Takeaway, was ich mitgeben möchte. Das zweite, darüber haben wir auch viel gesprochen, diesen ganzheitlichen Blick versuchen, selber in Meetings, in Prozesse, in tägliche Routinen einfließen zu lassen. Diese Wechselseitigkeit einfach immer irgendwie versuchen mitzudenken, dass wir halt nicht so in den Silos unterwegs sind. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Thema, was in größeren Organisationen ausgeprägter ist als in kleinen. Aber ich glaube, dass dieser ganzheitliche Blick, der fehlt an vielen Stellen. Wenn wir den aber hätten, dann würden wir viel bessere Entscheidungen treffen. Bin ich zutiefst überzeugt. Und das dritte Takeaway ist, dass ich gerne breche mit solchen, ab morgen wird alles anders. Also ich glaube, wir kennen das alle mit Neujahrsvorsätzen, die hören wir oder setzen wir uns irgendwie am Ende Dezember fürs nächste Jahr und dann klappt das so lange, bis wir halt in so eine stressige, belastende Phase kommen, dann sind wir wieder bei den regressiven Mustern und dann fallen wir wieder in alte Verhaltensmuster zurück an der Stelle. Das heißt, wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh, der hat ja ganz interessante Sachen von sich gegeben, ab morgen machen wir das alles so, dann würde ich sagen, oh, besser nicht, sondern lieber versuchen, kontinuierlich kleine Veränderungen auf den Weg zu bringen und lieber jeden Tag ein bisschen besser von der Haltung ranzugehen, weil das erzeugt in der Regel auf lange Sicht die deutlich besseren Erfolge, als zu sagen, ab morgen mache ich alles anders. Das heißt, sich lieber den Raum auch für Fehler zu geben, zu sagen, ich wachse kontinuierlich oder ich verändere mich kontinuierlich in diesen Themen und werde da Stück für Stück besser. Das hat an so vielen Stellen tolle Beispiele hervorgebracht, was da für eine Entwicklung möglich ist. Das wären so drei Learnings, die ich zusammenfassend mitgeben würde.
Ja, prima. Also, drei Empfehlungen, was zu tun ist. Gibt es denn vielleicht auch ein, zwei Dinge, die man ab morgen konsequent sein lassen sollte?
Das ist eine super Frage, weil die wurde ich tatsächlich nie gefragt. Ich werde immer zum Abschluss gefragt, was kann man machen? Aber das ist eine super Frage. Ich glaube, was wir weglassen sollten, ist, ich hasse Mikromanagement. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die Fan von Mikromanagement sind, außer vielleicht Führungskräfte, die es gerne betreiben. Aber ich glaube, für Menschen, die eine gewisse Qualifikation haben, die ihren Job gut machen können, die mit Mikromanagement zu drangsalieren, ist in dieser schnelllebigen Arbeitswelt für alle Beteiligten ein Nachteil. Weil wir hatten darüber gesprochen, die Arbeitswelt ist so verdichtet, wird so schnell. Das heißt, auch für eine Führungskraft ist Mikromanagement extrem anstrengend an der Stelle. Also es hat einfach keinen Mehrwert für alle Beteiligten.
Ja.
Das ist so ein Punkt. Und jetzt hast du nach was Zweitem gefragt. Was würde ich auch weglassen? Ich glaube, den auch wenn das jetzt leichter gesagt ist als getan, den Versuch dieser Komplexität unserer Zeit mit noch mehr Kontrolle zu begegnen. Weil das wird nicht funktionieren. Wir werden sie nicht komplett verstehen können, die Komplexität. Wir sollten eher ein Gefühl dafür bekommen, wie wir sie steuern. Und wir müssen sie gar nicht komplett von A bis Z durchverstehen.
Ja, prima. Vielen Dank für die zwei Empfehlungen. Jetzt kommen wir nochmal, lieber David, zu unserer ganz persönlichen Schlussrunde. Ganz unabhängig von den vielen Themen, die wir hier rund um die neue Arbeitswelt besprochen haben, sondern ganz persönliche Fragen an dich. Welcher Rat hat dein Leben am meisten geprägt?
Also ich glaube, ich hatte viele gute Ratgeber. Ich wollte immer, ist vielleicht jetzt gar nicht so passend zum Thema, aber ich wollte immer Lehrer werden. Ich hatte Lust, Lehrer zu sein. Ich glaube, wer in meinem Alter Lehrer geworden ist, der würde sagen, sei froh, dass du es nicht gemacht hast. Zumindestens kenne ich so ein paar, die Lehramt studiert haben. Aber ich hab's damals nicht gemacht. Und da erinnere ich mich bis heute an einen Satz, den mal der Vater meiner ersten oder zweiten großen Freundin, also wir reden jetzt hier über das absolute jugendliche Alter, so 17 Jahre, 18 Jahre, mir gesagt hat. Hat gesagt, willst du den Rest deines Lebens jedes Jahr dasselbe machen? Und das ist natürlich jetzt überspitzt und jeder Lehrer, der uns zuhört, haut uns jetzt auf den Deckel. Aber im Kern meint er ja, das Schuljahr ist identisch, du lehrst wieder in Mathe irgendwie, weiß ich nicht, Bruchrechnungen oder später dann Algebra und so weiter. Willst du das jedes Jahr aufs Neue machen? Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt und mittlerweile bin ich total dankbar, weil ich dadurch die Chance habe, mich immer wieder in neue Themen reinzufinden, immer wieder neugierig zu werden. Das war für mich ein wegweisender Punkt, sonst würden wir heute, glaube ich, nicht sprechen.
Ja, das glaube ich auch. Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen und dich ganz intensiv austauschen?
Die Frage habe ich schon mal vor ein paar Jahren gestellt bekommen. Da kommen ja die klassischen Antworten irgendwie mit Obama und keine Ahnung, irgendwelchen spannenden Personen. Da versuche ich eigentlich gerne auszubrechen.
Mit wem würde ich gerne? Am Ende kann eine spannende Person auch der Nachbar sein.
Ja. Das ist nur mein Schwager in dem Fall. Also den kenne ich. Den war ich gestern Abend essen. Ich glaube tatsächlich, ist jetzt auch relativ prominent, aber leider verstorben, mit Daniel Kahneman, also dem Wirtschaftsnobelpreisträger, der das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken geschrieben hat. Aha. Weil diese Art und Weise mein Leben wirklich verändert hat, wie Entscheidungsprozesse bei Menschen entstehen. Also gewissermaßen ist es auch eine große Buchempfehlung, dieses Buch von ihm zu lesen, also Weltbestseller und ein ganz inspirierender Typ.
Da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Außer deinen beiden Büchern natürlich, welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Ja gut, da kann ich jetzt ja einerseits schnelles Denken, langsames Denken empfehlen, aber wenn wir schon bei Daniel Kahnemann sind, als Hommage würde ich sagen, dann auch Neuss, das war sein letztes Buch, bevor er verstorben ist, um mal nur zu verstehen, worum es da geht. Da sind so ganz spannende Befunde erklärt, warum beispielsweise Richter in Amerika nach dem Mittagessen mildere Urteile für denselben Strafverhalt verhängen als vor dem Mittagessen. Und das gibt's ganz, ganz viele Beispiele, dass Ärzte am Ende des Arztarbeitstages bei gewissen Diagnosen einfach nur Schmerzmittel verschreiben und am Morgen bei denselben Diagnosen aber andere Behandlungswege. Das erklären die beiden, oder in dem bei Neuss sind es drei Autoren, inklusive Kahnemann, das erklären die einfach so spannend und das gibt so viel Wissen über Menschen und das, glaube ich, diese beiden Bücher sollte jeder gelesen haben.
Ja, perfekt. Schöne Empfehlung. David, hier in unserer Gain Leadership Lounge sitzen wir vor einer großen Betonwand auf unseren Sesseln. Wenn du diese Wand hinter den Stühlen als Graffiti-Künstler besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Ich glaube, sowas wie David war hier. So, ihr habt ja dann sicherlich über die Zeit ganz tolle Gesprächspartner gehabt und so eine Wand zu haben mit, guck mal, wer alles hier bei euch in der tollen Gain Leadership Lounge zu Gast war und ich war, der wäre dann einer davon, das würde mich mit Stolz erfüllen.
Ja, perfekt. Lieber David, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch zum Thema neue Arbeitswelt. Das war oder ist ein Thema, was sicherlich klar, streitbar und sehr praxisnah ist. Wo findet man mehr über dich, über deine Arbeit und wo kann man natürlich auch deine Bücher erwerben?
Also die findet man auf allen gängigen Plattformen von Amazon über Hugendubel und Co. Sollte in jeder Bücherei auch bestellbar sein. Also ich bin immer ein Freund von, supporte den lokalen Buchhandel an der Stelle. Gibt dem Jeff Bezos nicht noch mehr Geld für die nächste Hochzeit in Venedig. Also von daher, da kriegt man das überall her. Ansonsten überall, wo es gute Podcasts gibt, wird man diesen Podcast hier hören können. Man findet mich auf LinkedIn. Da bin ich sehr leicht zu finden und reagiere auch auf Nachrichten jederzeit in der Regel. Vielleicht mal mit 2 Tagen Verzug, je nachdem, wie viel zu tun ist. Aber da kann man ganz gut mit mir in Kontakt treten. Oder ich habe auch eine Website mit Digi2Place. Und wir können bestimmt auch einiges in den Shownotes verlinken. Also dann kommt man bestimmt schnell drauf.
Besten Dank, David. Ich denke, spätestens sprechen wir uns wieder bei deinem nächsten Buch, wenn du wieder eins veröffentlicht hast. Und dann werden wir hier in die Tiefen einsteigen. Ich wünsche dir alles Gute erstmal weiterhin und unsere Wege werden sich weiter kreuzen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier in unserer Gain Leadership Lounge warst, David.
Vielen Dank für eure tolle Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht.
Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, teilt die Folge, lasst ein Feedback in den Kommentaren da und wie immer, bleibt neugierig und alles Gute bis zur nächsten Folge der Gain Leadership Lounge. Euer Thorsten Bach.